Hallo, herzlich willkommen beim nichtwirklich.com Podcast. Diese Woche mal kein Gespräch, sondern ein Vortrag, den ich mitgeschnitten habe, draußen im Freien auf Schloss Waltersroda in Thüringen beim Prinz Chaos II. Ja, ihr hört's, ich bin ein bisschen erkältet. Das hat sich aber gelohnt, draußen in der Kälte zu sitzen, denn hier dieser Vortrag von Erwin Thoma zum Beispiel, das war eine der Sachen, die es auf Schloss Waltersroda zu hören und zu bestaunen gab. Ihr werdet hören, das ist draußen, es gibt Motorsägengeräusche, Hunde, spielende Kinder, aber wir hören Erwin Thoma und das sind so tolle Geschichten, die er erzählt, da wünsche ich euch dann viel Spaß mit. Ich mache auch gar nicht lange heute hier Brimborium vorneweg, ich will euch einfach nur erzählen, hier gibt's was, ihr könnt's hören, dauert ein bisschen länger als eine Stunde und dann habt ihr wirklich was gelernt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
So, ihr Lieben, also, wir machen das jetzt ohne Mikrofon und das heißt, dass die sprechen, also sich bemühen, in alle Richtungen zu sprechen und laut und deutlich. Und die nicht sprechen, da dementsprechend nicht sprechen. Also, als ich vor 10 Jahren dieses Schloss gekauft habe, gab es eigentlich einen Hauptfaktor, der mich überhaupt überzeugt hat, in diese Gegend zu kommen, und das war der Thüringer Wald. Ich kenne aus Bayern sogenannte Wälder, das sind in Wirklichkeit Gewerbegebiete mit Bäumen drauf. Das ist also die Grundidee eines Waldes überhaupt gar nicht erfüllt. Und mich hat das, was hier in diesem Wald passiert, gleich angesprochen. Man muss sagen, der Thüringer Wald ist ja auch einmal für die Glasindustrie komplett rasiert worden. War ursprünglich wie fast überall in Deutschland ein buchendominierter Mischwald. Dann ist er mit Monofichte wieder aufgeforstet worden. Aber als ich kam, war die Erinnerung an den Kyrill noch ganz frisch, an diesen Sturm, der hier hektarweise diesen Mono-Stangenwald zerlegt hat. Und dann haben sie angefangen, wieder aufzuforsten und aufzumischeln. Wir haben hier in Hildburghausen einen ganz hervorragenden Stadtförster, der eine gute Methode da entwickelt hat. Der geht nämlich rein in die Monobestände, lichtet erstmal kräftig aus und zieht dann Zaun drumherum. Und dann wartet er. Und dann gehen die Samen, die im Boden sind, auf von selber. Das Wild kann es nicht zusammenbeißen. Nach ein paar Jahren nimmt er den Zaun weg und dann ist von unten ein kräftiger Mischwald nachgewachsen und dann haut er die restlichen Fichten raus oder einen Teil von ihnen und dann ist ein stabiler Wald da. Der Erwin und ich, wir haben uns kennengelernt in Berlin beim Hotelfrühstück, wo wir beide eingeladen waren bei KenFM zu der Talkshow Positionen, allerdings in unterschiedlichen Ausgaben davon. Und wir haben uns gleich sehr, sehr gut verstanden, sind dann auch miteinander Mittagessen gegangen und dann hat der Erwin gesagt, du, bei dir in deinem Projekt schaue ich mal da vorbei. Und weil der Erwin, wie man weiß, eben auch ein Macher ist, das heißt nicht nur irgendwelche Geschichten in Aussicht stellt, sondern sie dann auch herstellt, ist er hier, wie man sieht, in voller körperlicher Pracht materialisiert vorhanden. Wir würden es jetzt so machen, dass erstmal der Erwin ein bisschen was erzählt und danach schauen wir, dass wir das irgendwie in einer möglichst offenen Form dann weitergestalten. Ja? Also wir haben jetzt nicht so Zettel, wo ihr dann draufschreibt, was ihr sagen wollt und dann haben wir eine Jury hinten, die dann ausklamüsert, wer das sagen darf und wie er es sagen darf, wenn er es sagen darf, sondern das machen wir dann irgendwie. Irgendwie, genau. Weil wir nicht beim ZDF sind, das ist sehr richtig. Genau. Gut, für Erwin.
Danke. Grüß Gott, grüß Gott benannt. Und bitte, wenn Sie mich nicht verstehen, dann ermahnen Sie mich an die deutsche Sprache, dann versuchen wir Hochdeutsch weiterzureden. Aber wenn Sie mich versteht. Und für mich ist auch der Rahmen so einmalig und so schön, dass ich genau das aufnehmen möchte. Glaube ich, wenn wer eine Frage hat, geht es gleich. Also nicht so vortragsmäßig. Weil wir sitzen so rund um ein Feuer, da können wir uns ja gleich, also reden Sie gern dazwischen, wenn Sie was nicht verstehen oder so. Zunächst möchte ich sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung und fürs Abholen heute in Hofburg. Ich bin ganz glücklich, dass ich hier sein kann. Jetzt gibt's zwei Möglichkeiten. Normalerweise müsste ich jetzt über das reden, was ich so mit Holz mache und mit den Bäumen und so. Ich habe die letzten 25 Jahre meines Berufslebens vor allem in der Holzforschung, das haben wir mit Holz machen kann, verbracht und könnte da jetzt natürlich tagelang referieren. Das ist ja mein Thema. Also wie man von einem Baum im Wald zum energieautarken Haus kommt, dass man wieder enttechnisiert, weil das waren ja lauter Irrtümer gewesen, was man da mit der Dämmstoffkampagne und mit diesen dichten Passivhäusern, wo man dann riesen Anlagen baut, dass Luft wieder reinkommt und so weiter. Da könnte man lange, lange reden. Aber ich glaube, ich möchte es zum Schluss hinschieben, weil das ist das Unwichtige daran. Das ist zwar auch interessant, aber es gibt noch etwas, was viel wichtiger ist. Und wenn wir da im Thüringer Wald sind und überhaupt in diesem Schloss beim Flori herum sind, dann möchte ich über das Wichtige reden. Und das Wichtige ist, warum Bäume so unser Leben durchwurzeln. Und da können wir uns nicht wehren dagegen. Das machen sie einfach. Und ich würde jetzt die erste halbe Stunde dafür verwenden. Wie gesagt, mein Leben, ich bin ja aus einer glücklichen Generation. Ich bin 62 geboren, lange nach dem Zweiten Weltkrieg, habe das nur von den Eltern und Großeltern noch gehört, was sie da gespielt hat. Und ich bin aus der Generation, wenn auch bescheiden aufgewachsen, so konnte ich alles lernen, was ich wollte. Und die Ausbildung machen, die ich wollte. Und als Jugendlicher, also 14, da versucht man Grenzen auszuloten. Und in der Welt, in der ich aufgewachsen bin, hatte ich überhaupt keinen Zugang zu Drogen oder sowas. Wir wollten aber auch Grenzen spüren und ich bin da am Großglockner aufgewachsen. Dann habe ich zum Bergsteigen angefangen und ich wurde Extrembergsteiger und habe dann mit 17 alle Eiswände in den Ostalpen allein bestiegen, ohne Sicherung und so, um das auszuprobieren. Das war so meine Welt. Und immer, wenn ich da hoch hinauf musste, musste ich in der Nacht durch den Wald aufsteigen. Und da habe ich das schon gelernt, dass der Wald eine wahnsinnig mystische Welt ist. Wenn du in der Nacht durch den Wald gehst, erstens schärfst du die Sinne ungemein, weil wenn die Sinne nicht geschärft sind, dann fällst du über die nächste Wurzel und fällst auf die... Also du schärfst wirklich die Sinne. Und in der Zeit hat sich mein Wunsch manifestiert, und man dachte, ich werde Förster und gehe im Wald. Und dann habe ich Forstwirtschaft gelernt und dieses Fach studiert und bin dann voller Begeisterung aus der Ausbildung rausgekommen und beim österreichischen Staat in den Forstdienst gegangen. Und bei mir war das so, ich habe sehr früh meine Frau kennengelernt. Wir waren schon mit 18, 17,5 im Paar und sind es heute immer noch. Und nachdem ich ein Jahr im Staatsdienst war, habe ich zu meiner Frau gesagt, du, das war ein Irrtum. Ich habe einen Fehler gemacht. Da kann ich nicht bleiben, das sind lauter Wahnsinnige. Es war damals noch so organisiert wie das Militär. Und das war eine sehr straffe Hierarchie und ich war eigentlich vollkommen überrascht, was sich da abspielt und wollte schon weggehen. Und dann habe ich, bevor ich war beim Weggehen, habe ich gehört, dass es einen Posten gibt, wo sie keinen Förster finden und das war unerhört. Weil auf jeden Posten, der frei geworden ist, haben sich 30 beworben und man musste warten, bis man fast 40 Jahre alt war, damit man sowas kriegt. Und ich habe mich sofort um diesen Försterposten beworben, den keiner wollte. Und habe ihn sofort bekommen. Weil das war im Karwendelgebirge. Und da musste man wohl leben, wo man im Winter wochenlang von der Außenwelt abgeschnitten war. Da sind Lawinen runtergefahren und dann warst du weg von der Welt. Zum Gemeindeamt mussten wir 80 Kilometer fahren. Und es war halt alles sehr abenteuerlich. Wenn auch landschaftlich schön. Dann habe ich die Zusage gekriegt, dass ich dort das hineingehen kann. Dann bin ich heim und habe schnell meine Frau geheiratet. Doch sicher ist sicher. Und das muss ich jetzt zu den Damen sagen. Ihr müsst euch vorstellen, was die damals kurz vorher gemacht hat, das dürfen sie nie tun, auch wenn sie noch so verliebt sind. In so einem Augenblick des Verliebtseins hat sie zu mir gesagt, mit dir gehe ich überall hin. Und dann sind wir schon im Auto geguckt und in die Hinterriss gefahren. Und da drinnen gab es nichts. Ein Blockhaus im Wald, sonst nichts. Und meine Aufgabe war es, dort die Segnungen der modernen Technik hinzubringen. Und das habe ich mit Inbrunst getan. Und ihr müsst euch vorstellen, in den 70er Jahren, das war nicht nur schlecht. Heute denkt man, wenn man Technik und Wald hört, denkt man, oh je, da wird alles kaputt gemacht. Aber damals war die Waldarbeit unglaublich schwer. Ich habe selbst als junger Mensch erlebt, wie war dabei, wie es tödliche Forstunfälle gegeben hat, wie es mit dem Schlitten das Holz vom Berg runter und zerquetscht worden sind. Also diese Maschinen waren schon ein Segen. Und meine Aufgabe war es halt, diese Technik dorthin zu bringen. Und wir waren auch so ausgebildet. Wir waren die Vertreter der Titanic-Generation in den 70er Jahren. Und da sind Holzknechte gewesen. Damals haben die Forstarbeiter noch Holzknechte geheißen bei uns. Ich habe zwei Männer gehabt, die waren Analphabeten, die haben nur arbeiten können. Also noch wirklich, so wie wenn man noch das ausgehende Mittelalter spürt. Das sind Bergbauern aus dem Oberindor in Oberen Tirol gewesen, die sind am Freitag zu mir, am Montag reingefahren, haben in einer Hütte gehaust, beim offenen Feuer gekocht und am Freitag sind sie wieder heim und haben am Wochenende am Bergbauernhof daheim weitergearbeitet. Und für die war es gut, dass wir Maschinen gebracht haben. Und trotzdem, trotz diesem Glauben an die Technik, habe ich da drinnen in diesem Tälern, wo ich sonst immer allein mit dem Hund im Wald war, eine zweite Welt kennengelernt, so eine Parallelwelt, die irgendwie meinen Glauben an das daran, dass man alles technisch machen kann, total erschüttert hat. Und ich möchte ein paar so Begebenheiten erzählen von dieser zweiten Welt. Zum Beispiel hat eines Tages hat's an unserem Forsthaus geklopft und da sind zwei Männer da gestanden. Und ich bin runter, so oft ist ja da nicht jemand in dieses Tal hineingekommen. Und hab geschaut und dann haben sie die Vorstellung gesagt, sie sind zwei Geigenbauer und sie haben gehört, dass in diesen Hochtälern vom Karwendelgebirge früher, da gibt's halt Überlieferungen, dass große Meister des Geigenbaus dort das Holz gefunden haben, das geeignet ist, so ein Instrument zu bauen. Und ich habe das nur vom Hörensagen gekannt, das Thema. Und hab gewusst, ein Geigenbaum, da gibt's vielleicht unter 1 Million Bäumen einen, der dafür geeignet ist. Das ist was ganz Seltenes. Und da müssen ganz seltene und glückliche Umstände zusammentreffen, dass das Holz dann so klingt. Und hab gesagt, das interessiert mich, da gehen wir suchen. Und bin dann mit denen wo hinaufgestiegen, gewusst, das Holz muss ganz langsam gewachsen sein, also hoch oben. Und darf trotzdem nicht vom Sturm geschoben werden, muss an einem ganz ruhigen Platz gewachsen sein. Sozusagen ganz beschützt rundherum. Und wir sind darauf in so einem Bestand, 200-300 Jahre alter Fichtenwald. Und der war schon so alt, dass ich wusste, wir müssen hier sowieso ernten, sonst bricht er zusammen. Sagt, da kennst du, sucht da. Dann haben die begonnen, an die Bäume zu klopfen. Und ich habe mir gedacht, sowas deppert's. Die haben kein Messgerät mit, gar nichts und klopfen da. Ich bin kein besonders begabter Musiker, für mich hat das sowieso alles gleich geklungen. Und irgendwann ist mir langweilig geworden, ich sage, ich habe jetzt da in der Nähe was zu tun, ich muss was nachschauen und komme dann zurück. Und wie ich zurückgekommen bin, waren die beiden ganz aufgeregt und sind bei einem Baum gestanden und gesagt, der ist ganz seltsam, der könnte passen. Dann haben sie da und mir gezeigt, haben sie auf den geklopft und auf den Nachbarn. Dann sage ich, ja, ist egal, wir können nachschauen. Und habe ich zuerst mit meiner Axt Renten abgehauen. Das kann man natürlich nur beim Baum machen, den man sowieso wegmachen will, weil das ist ja eine Verwundung. Und dann haben wir die Renten abgenommen und wenn Sie bei einer Fichte die Renten abnehmen, ist der, unter der Rinde der weiße Stamm glatt. Und der Stamm war nicht glatt, da waren lauter so Rillen drinnen, so gewimmerte Rillen. Und das ist eine ganz seltene genetische Mutation, wo die Faser nicht gerade wächst, sondern so gerillt ist. Und nur so ein Stamm, oder nur die klingen so gut, besonders gut. Da war ich schon mal baff und mir denkt, wieso finden die sowas raus? Und die zwei haben verheißungsvoll geschaut, sag ich, naja, jetzt schauen wir uns an. Und ich bin ein Stück zum Auto runter und dann mit der großen Motorsäge raufgekommen und habe einen Fallkerb geschnitten. Und dann dahinter den Fellschnitt, Keil angesetzt, mit der Axt gekeilt, weitergeschnitten und am Schluss steht der Baum auf einer Leiste. Und über diese Leiste kippt er dann, fällt er um. Du musst hinten einen Keil reinhauen. Und das ist eigentlich die schwerste Arbeit beim Fällen, dieses Schlagen auf den Keil. Die mit der Hock da draufgehauen und Du hörst das Echo im Wald. Und irgendwann fängt dann da oben die Krone so zum Zittern an. Und plötzlich neigt er sich und du hörst, wie es unten die letzten Fasern rauszieht. Dieses Knarren. Und ganz langsam, immer schneller. Und dann schlägt er mit einer unglaublichen Wucht ein. Und wenn so ein Riese da liegt und du stehst ganz klar daneben, dann ist es immer ein Augenblick, wo man innehält. Da kann man drüber denken, wie man will. Es ist ein ganz martialischer Akt. Und ich bin da gestanden und habe mir den Schweiß von der Stirn gewischt. Und die zwei sind sofort zu dem Baum hin und haben sich über die Stirnfläche die Jahresringe angeschaut. Und die Jahresringe eines Baumes, die sind sein Tagebuch. Dort schreibt der Baum sein ganzes Leben auf. Da kannst du alles lesen, was du ein bisschen auskennst. Zum Beispiel sieht man, wenn ein Baum lange im Schatten vom Großen gestanden ist. Also wenn er lang davor da keinen Platz gemacht hat, dann kann der Bub nicht wachsen. Also meine Söhne mögen diese Stelle besonders. Das ist aber so. Und dann siehst du genau, wann der Alte endlich umgeschnitten worden ist oder vom Sturm umgerissen ist, was das für ein Glück für den Jungen ist. Also wie der dann Gas gibt, wie für den das Leben beginnt. Ist auch, muss man sagen, das ist auch ganz wichtig. Es ist so wichtig, dass man erntet. Der Wald ist nichts anderes wie der Gemüsegarten. Im Garten käme kein Mensch auf die Idee zu sagen, ich muss den Garten schützen, jetzt nehme ich keinen Salat raus. Der schießt und ist kaputt. Also es ist viel besser, wenn man es rechtzeitig erntet und was Gutes damit macht, als wenn ich sage, ich rühre das nicht an, weil ich möchte jetzt da... Das ist ein falsch verstandener Naturschutz, aber das nur am Rande. Man darf ernten, wenn man es richtig macht. Weil die Jungen brauchen diese Chance. Naja, solche Gedanken habe ich gehabt. Und die zwei Geigenbauer haben ganz andere Gedanken gehabt. Die haben geschaut, ob es solche große Unterschiede gibt. Weil das sind Spannungen, die wiederum das Klingen verhindern. Und die gab es dort nicht. Und diese Fläche war in deren Augen makellos. Jetzt waren die ganz aus dem Häusl. Und dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt? Und ich sage, ja, Geigen ist so lang. Und dann habe ich gesagt, ja, dann haben wir 10 cm länger. Und ich habe da so drum runtergeschnitten. Und noch eins. Und die haben es begeistert mitgenommen. Und ich habe dann die Geschichte vergessen, weil ich war ja gewohnt, das Holz zumindest 1000 Kubikmeterweise verkaufen. Und nicht da so ein Traling suchen. Aber es war halt, mir hat halt das Thema interessiert. Und ein Jahr später klopft es wieder an die Tür vom Forsthaus und stehen wieder die zwei da. Und ich wollte schon sagen, heuer geht's allein. Und dann haben die gesagt, nein, wir sind nicht zum Holzsuchen da. Wir sind gekommen, um uns zu bedanken. Dann habe ich mir da gesagt, warum wollt ihr euch bedanken? Ich sage, ja, normalerweise muss man das Geigenholz mindestens 10 Jahre lang lagern. Weil da gibt's auch, wenn sie von der Trocknung nicht mehr viel tut, nach einem Jahr, gibt's immer noch ganz feine chemische Veränderungen, so Oxidationsprozesse, die ganz fein noch das Klangverhalten beeinflussen. Aber aus diesem runden Stück haben so viele Rohlinge rausgebracht, dass sie ungeduldig waren und aus einem Rohling schon eine Geige gebaut haben, zum Ausprobieren. Und die ist so wunderbar geworden, dass sie es nicht glauben konnten. Und jetzt sind sie gekommen. Und das war damals die Zeit, da gab es noch kein E-Mail und kein Fax, gar nichts. Jetzt habe ich gesagt, du hättest eine Postkarte nachschreiben können, hättest du extra den weiten Weg fahren müssen. Dann haben die gesagt, nein, wir haben die Geige mit und eine zweite und wir spielen für sie jetzt ein Konzert. Und sind zum Auto gegangen und die zwei Geigen geholt. Ich war ein wenig überfordert und habe geschaut und bin rauf ins Haus oben und habe die Frau und die Kinder geholt. Weil wie wir da reingezogen sind, meine Frau und ich waren ein junges Pärchen und in den ersten 3 Jahren gab es noch keine elektrische Energie. Und wir haben dann jetzt ja ein Kind gekriegt. Jetzt sind da die Kinder so bei den Orgelpfeifen da gewesen. Und die sind dann runtergekommen. Und der Hund mit. Und wir sind da gestanden und vor dem Haus haben die zwei Spülen angefangen. Und ich war ja den ganzen, müsst ihr euch vorstellen, ich war jeden Tag allein im Wald. Da war nichts sonst. Und wenn du jeden Tag allein im Wald bist, hörst du unglaubliche Stimmen vom Wald. Jeden Tag klingt das anders, riecht das anders. Es ist so ein Unterschied, ob du im Sommer eine drückende Hitze hast oder den Herbst. Die Zeit, wo sich alles umstellt, wo die ganze Chemie im Baum sich verändert. Der Baum ist ja ein Kosmos, ist ein Lebewesen, wie unser Körper. Oder wie eine Landschaft. Oder bei klirrender Kälte. Das ist immer anders. Aber diese Stimme aus meinen Bäumen, die habe ich noch nie gehört. Das, was die da gespielt haben. Und ich mir denkt, mein Gott, ich renne herum und bei uns geht's nur, damals hat es in Österreich noch den Schilling gegeben, um ein paar Schilling pro Festmeter kosten oder dass wir es rationell machen und dass wir Mischwälder wieder aufforsten, das haben wir schon alles gemacht. Aber das, was in einem Baum liegt, um das haben wir uns noch nie gekümmert. Und dann habe ich mir gedacht, und die zwei nicht gekommen wären, was hätte ich mit dem Baum da? Ich hätte in eine große Industrie, in eine Sägemühle geschickt und dann hätten sie das Brettl rausgesprungen und irgendwo noch in die Levante noch, keine Ahnung wo, ins Mittelmeer oder weiter nach Südosten geschickt. Und das wäre verloren gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, was für ein Wert wird da geschaffen, ohne irgendeine Technik, ohne nur aus Intuition, aus dem, was in uns liegt. Die sind ja als Messgerät. Und dann haben wir die zwei zu Jausen eingeladen und miteinander was gegessen nachher. Und dann habe ich denen das gesagt, diese Gedanken. Dann haben sie gesagt, ja, stellen Sie sich vor, was eine Geige bedeutet. Die waren wirklich begeistert von ihrer Arbeit. Ich sage, im Mittelalter hat es Menschen gegeben, die haben Geigen gebaut. Und eine Geige ist ja eigentlich nicht viel, ist ein halbes Kilo Holz, das ist gar nichts. Aber in die richtige Form gebracht. Und da hat es große Meister gegeben, die haben vor 400 Jahren so ein halbes Kilo Holz bearbeitet. Und wenn du das halbe Kilo Holz heute kaufen willst, so eine Meistergeige von einem Guarini oder Stradivari, dann musst du mindestens 50 Kilo Gold dafür bezahlen, den Gegenwert. Das heißt, das halbe Kilo Holz ist 100 Mal so viel in Gold heute wert. Und dann habe ich mir gedacht, wenn mir das beschieden ist, dass ich mein Leben mit meiner Arbeit was hinterlasse, das muss nicht vergoldet sein, aber was nach Jahrhunderten noch so wertgeschätzt wird, habe ich es gut gemacht. Und dann habe ich in den nächsten Nächten überlegt, was mit den Bäumen passiert, die ich da anliefert. In welche Industrie das geht. Und haben mir gedacht, eigentlich, alles, was wir da anliefern, ist am Schluss Sondermüll. Alles. Sie brauchen halt nur in den nächsten IKEA-Laden einige. Oder zum nächsten Fertighaushersteller. Das ist Sondermüll. Das ist eine Belastung. Und noch dazu komme ich glücklicherweise aus einer richtigen Handwerkerfamilie. Und ein Opa war Zimmermann. Und zu denen haben sie gesagt, er ist ein Auslaufmodell, den braucht keiner mehr. Obwohl er noch mit 80 fleißig gearbeitet hat. Aber die Methode, die er angewandt hat, die wurde so still belächelt. Keiner hat sich traut, ihm offen ins Gesicht das zu sagen. Aber der hat halt nur nach der alten Methode gearbeitet und hat gelernt als junger Mann, bevor sie ihn in den Kriegswahnsinn geholt haben, mit einem Beil aus einem runden Stamm Kanthölzer rausgehacken und mit Handhobe, Fußballenhobe und so weiter. Und die Häuser, die der gebaut hat, die haben heute einen Liebhaberwert. Die sind wahnsinnig schön. Jeder von euch, ich bin überzeugt, jeder von euch, egal ob sie ein Faible für moderne Architektur und ganz klare Linien oder rustikal oder wie, wurscht von der Architektur her. Wenn du in so ein Haus gehst, was der Opa gebaut hat, dann sagst du, wow, da geht mir das Herz auf. Und das ist dieser Materialpurismus, der einen Baum sein lassen. Die haben da nichts dazu da. Der Opa hat aber gesagt, der Pinsel, das war ja in die 70er Jahre, die Holzschutzmittelzeit. Der hat aber gelacht, der hat gesagt, der Pinsel ist was für einen Maler, nicht für einen Zimmermann, für einen Zimmerer. Der Zimmerer muss so konstruieren, dass das Bauwerk Jahrhunderte hält, ohne irgendeinen giftigen Anstrich. Wahnsinnig. Und das hat mich, diese zweite Welt, von der wir im Studium nichts gelernt haben, die hat mich unglaublich fasziniert. Und dann habe ich auch nach 5, 6 Jahren Försterzeit den schon verrückten Plan, es war mindestens so verrückt, wenn ein Schloss gekauft, da treffen wir zwei uns, habe ich den Plan gefasst und habe meinen super Staatsposten gekündigt, zum Schrecken aller mit lauter kleinen Kinder vor den Schwiege und habe mit dem Opa, er Mitte 80 und ich war damals 27 und habe keine Ahnung gehabt, haben wir einen Holzverarbeitungsbetrieb gegründet. Und alle haben gesagt, die sind völlig wahnsinnig. Der Alte hat einen Jungen verrückt gemacht oder der Junge den Alten, wir wissen es nicht, aber es ist Irrsinn. Und ich habe gesagt, Opa, du musst mir sagen, was du kannst, du musst mir helfen. Und er hat sich gefreut, dass ich. Und wir waren die besten Freunde. Und dann hat er mir gleich am Anfang hat er mich wirklich herausgefordert. Ich sag, jetzt sag ich dir eins, bevor es losgegangen ist. Also bis heute war das der wichtigste Rat, den er mir gegeben hat. Ich sag, wenn du mit Holz was machst, die Arbeit ist immer das Gleiche. Du musst das Material, das Holz in seiner besten Form verarbeiten. Dann habe ich mir gedacht, ey, jetzt schickt er mich wie die Geigenbauer im Wald und ich kann von jedem nur mehr jeden tausendsten Baum hernehmen. Da werden wir die Förster verrückt, da kann ich nichts einkaufen. Dann hat er gesagt, nein, das meine ich nicht. Ich sag, du kannst jeden Baum nehmen, der halbwegs passt, aber du musst ihn als Mondholz im Winter bei abnehmendem Mond ernten. Das war noch schlimmer für mich. Weil wir jetzt kommen wir mit der Esoterik daher. Weil ich habe ja Forstwirtschaft studiert, gell? Der Opa hat ja keine Schule gekannt. Der hat ja den kaum Zimmerer gelernt, hat ihn der Adolf geholt. Und dann ist er in Russland verschollen gewesen, 4-5 Jahre. Und war einer der wenigen, die das überlebt haben. Und ich habe mir jedenfalls gedacht, Mondholz, das geht ja gar nicht. Und habe dann versucht auszuweichen und gesagt, ja, machen wir schon. Und der hat mich natürlich genau kennt und hat gemerkt, dass ich nicht anbeiße. Und dann ist er richtig lästig geworden und hat mich so in die Enge getrieben, dass ich mir gedacht habe, ihm zuliebe, probiere es aus und dann ist er Ruhe, dann wäre das wohl sehen, dass nichts bringt. Und habe eine Mondholzpartie im nächsten Winter gehockt. Im Jänner, bei klirrender Kälte, bei abnehmendem Mond auf der Gerlos oben haben wir ein paar hundert Meter Fichten und Lärchen umgeschnitten. Ich war dabei und habe jeden Stamm markiert. Und wie der Neumond da gekommen ist, habe ich zu den Holzknechten gesagt, Schluss, aus, mein Holz ist jetzt fertig, jetzt geht's nicht mehr. Haben wir der Opa so geschafft. Und wir haben die Stämme auf der Almwiesen rausgefahren und die haben weitergearbeitet und ab dem Tag hat das Holz ein Nachbarsägewerk gekauft. Eine größere Menge dann. Und alle zwei Lager sind auf der Almwiesen gewesen. Und im Frühjahr, wie ich das kontrolliert habe, im Frühjahr, wenn es warm ist und der Baum in der Rinde, der Stamm in der Rinde im Wald liegt, da fliegen die Borkenkäfer und suchen eine Brutstätte. Und Borkenkäfer haben auch so ein feines Sensorium, so wie der Geigenbauer mit dem Gehör. So können die ganz genau feststellen, wo ist ein Stamm, wo ich mich einbohren kann zum Brüten, der sich nicht mehr wehrt. Und ein Stamm, der vom Wurzelsystem weg ist, der kann sich nicht mehr wehren. Und da kann sich der Borkenkäfer richtig vermehren. Also muss man früher aufpassen mit Rindenholz im Wald. Und ich habe eben kontrolliert, dass man kein Käfer reinkommt und habe es nicht glauben können. Alle Käfer sind in Nachbarsholz reingeflogen und ins Mondholz nicht. Dann bin ich auf der Almwiesen gestanden und habe mir gedacht, wie, ein Käfer hat ja kein Placebo, sein Sekt. Denk, wie gibt's das? Denk, Opa, du weißt etwas, was wir nicht gelernt haben. Dann haben wir begonnen, Mondholz systematisch zu untersuchen, diese Versuche immer wieder zu fahren und sind draufgekommen, es ist eine viel, viel höhere Resistenz gegen Insekten und noch viel mehr gegen Pilze. Unglaublich. Dann habe ich damals vor 30 Jahren meinen ganzen Betrieb umgestellt und gesagt, bei uns gibt es nur mehr Mondholz. Und begonnen, alles aufzuschreiben, was mir der alte Mann lernt. Weil man denkt, vielleicht waren auch von den Buben, vielleicht interessiert es einmal einen. Oder auch Mädel. Aber so sind halt die Holzköpfe, denkst du zuerst auf die Buben. Ja. Und kommt eines Tages ein Verleger zu mir und sagt, und wollte einen Fußboden kaufen, dann haben wir über Mondholz so geredet und alles, und ich habe da so in meinen Aufzeichnungen plattelt. Dann schaut mir der fassungslos zu und sagt, Herr Thomas, ich müsste ein Buch schreiben über das Mondholz. Der spinnt, ich bin der Holzmensch, ich kann auch kein Buch schreiben. Sag ich, wie kommen Sie auf so eine Idee? Ich bin doch kein Schriftsteller. Dann lacht er, sagt er, Sie haben es ja geschrieben, liegt doch das Manuskript da. Sag ich, bringen Sie das in der Form, dass jeder lesen kann, Sie haben ein Buch geschrieben. Da sage ich, ja, ich habe keinen Verlag. Sag ich, doch, den haben sie. Ich, das bringe ich sofort. Dann habe ich überlegt, dann ich so, ein Buch schreiben. Und ein paar Tage später habe ich bei meinem Steuerberater einen Termin gehabt, Buchhaltung und so Sachen, alles besprochen. Und da bin ich wieder in eine ganz andere Welt gekommen. Und nachdem wir fertig waren, haben wir einen Kaffee getrunken und dann sage ich, du weißt, jetzt schreibe ich ein Buch. Da sage ich, wie? Sag ich, ja, da war ein Verleger da, der will, dass ich diese Sachen, was wir da machen vom Opa, dass ich das in ein Buch bringe. Dann schaut mich der an und sagt, bist du wahnsinnig? Dann sage ich, warum? Dann sagt er, pass auf einmal, jetzt habe ich dich begleitet durch die schwierigste Phase einer Unternehmensgründung. Jetzt hast du ein paar Jahre überlebt, wo eh so viel draufgeht. Und hast das Glück, dass du von deinem Großvater da Dinge erfahren hast, die dir eine gewisse Alleinstellung geben. Und jetzt, wo du es geschafft hast, willst du veröffentlichen, dass da jeder nachmachen kann. Dann war ich total verunsichert, dann hat er noch eins draufgegeben, hat er gesagt, ich höre ihn nachher, hat er gesagt, meinst du, dass Coca-Cola sein Rezept auf eine Plakatwand schreibt und plakatiert, dass jeder nachmachen kann? Dann bin ich heim und habe mir gedacht, der hat auch recht. Was soll ich jetzt machen? Und immer, wenn man nicht weiter weiß, ist es das Beste, zu schauen, gibt es in einer ähnlichen Situation Rezepte, die sich bewährt haben oder nicht bewährt haben. Und die größte Versuchswerkstatt des Lebens ist der Wald. Weil den Wald, da wird seit 500 Millionen Jahren am Weg von Versuch und Irrtum alles ausprobiert. Bei uns Menschen erst seit 5 Millionen Jahren. Uns gibt's noch nicht so lange. Und dann habe ich mir gedacht, ist es strategisch richtig, den größten Schatz, den man hat, herzugeben? Oder ist es strategisch besser, wie der Steuerberater gesagt hat, einen Tresor mit so dicken Wänden kaufen und das daheim einsperren? Was passiert im Wald mit den kostbarsten Dingen? Wisst ihr, welcher Baum der erfolgreichste und größte und stärkste wird? Jetzt müssen wir einen kleinen Ausflug machen, weg von meiner Geschichte, sondern gehen wir zu den Bäumen. Damit so ein Baum wächst, eine schönere Kulisse gibt es ja gar nicht, braucht er Nährstoffe aus dem Boden. Ein Baum kann aber, ist ein Baum ist kein Bergwerksarbeiter und die Wurzeln schon gar nicht. Der kann nicht, wie wir es in der Biologie gelernt haben, aus dem Humus was rausschürfen, das geht gar nicht. Der Baum kann nur übernehmen, was er an der Wurzelspitze gereicht bekommt. Es gibt Milliarden Bodenlebewesen, diese Mikroorganismen, die wissen genau, was der braucht, nehmen diese Spurenelemente aus dem Humuskomplex und tragen es zur Wurzel und geben es da ab. Nur die. Und nur das, was die bringen, kann der Baum nehmen. Und die Mikroorganismen sind auch nicht blöd. Die wollen gut bezahlt werden. Und damit die das tun, gibt ihnen der Baum das Kostbarste, was es im Wald gibt. Und das ist Zucker. Die Mikroorganismen sind lauter Junkies, die sind völlig abhängig. Und nur der Baum mit der Photosynthese, also da oben mit Blattgrün, kann aus dem Kohlenstoff der Luft und aus dem Sauerstoff in der Luft und aus dem H, aus dem Wasser, Zucker machen. C6H12O6 ist die Formel. Und der setzt das da zusammen. Er nimmt Luft und Wasser, macht Zucker draus. Und den Zucker mit einem Teil von Softstrom schickt er wieder zurück runter an verteilten an die Wurzelspitzen. Und der Baum, der am meisten von seinem Schatz Zucker, der am meisten hergeben kann, der es am schnellsten wieder weitergibt, der wächst am schnellsten. Wer am meisten hergibt, kriegt am meisten zurück. Und das Bild habe ich mir dann, das hat mich bewogen, und ich schreibe das Buch. Und außerdem ist eh wurscht. Ich habe mit dem Opa angefangen, dann haben wir damals 6-7 Mitarbeiter gehabt, und man denkt, ja, wenn es misslingt, was habe ich zum Verlieren? Ich vertraue da auf, ich vertraue auf dieses Bild. Punkt. Das war meine beste Entscheidung. Meine beste Entscheidung. Ihr habt keine Ahnung, was da passiert ist. Das Buch ist auf den Markt gekommen und ich habe sofort eine Serie von Zuschriften gekriegt, das hat nimmer, ist nimmer angerissen. Ich habe Ordner voll gesammelt, wo mir Handwerker, Förster, Waldbauern, alte Leute, junge Leute geschrieben haben, die ähnliche Erfahrungen haben. Ich habe ein Archiv von Erfahrungsschätzen bekommen, das ist unbezahlbar. Unbezahlbar. Und die kurioseste Reaktion war ein Anruf aus Japan. Ob wir bereit sind, eine Delegation aus Japan zu empfangen. Was wollen die Japaner bei uns? Ich habe das aus dem Geografieunterricht, diese Form auf der Landkarte, so ist gar nichts kennt. Ich habe mich auch für Japan nie interessiert. Dann sind die wirklich gekommen, eine ganze Truppe. Der Leiter der Delegation war ein Mönch mit geschorenem Schädel und in so einem orangen Buch eingewickelt. Und Dolmetscher waren mit. Und die haben viele Fragen gestellt und dann habe ich eine Frage gestellt, sage ich, warum? Was ist der Zweck des Besuches? Dann hat mir der Mönch erklärt, er ist der Leiter eines Klosters in der Kaiserstadt Nara und das ist der älteste Holzbau der Menschheit. Sein Kloster, hat man Bilder gezeigt, mit 5-geschossige Pagoden, ist 1650 Jahre alt und in den Archiv vom Kloster ist genau beschrieben, wie es gebaut wurde. Und das ist ganz exakt die Methode, die ich in meinem Buch publiziert habe, wie der Opa mit Holz gearbeitet hat. Da war ich baff.
Ja.
Und das Einzige, was mir eingefallen ist, habe ich gesagt, Der Opa war sicher noch nie in Japan. Ja, von da kann er es nicht haben. Und dann sagt der zu mir, der Mönch sagt zu mir, was Sie machen ist gut. Dann habe ich gesagt, warum ist das gut? Dann hat er gesagt, weil Sie bemühen sich so zu arbeiten, dass Sie auf der Welt keine Spuren hinterlassen. Und das habe ich verstanden. Das war für uns eins der wichtigsten Anliegen. Meine lieben Leute, das ist auch eine Botschaft des Waldes. Wir sind als Gesellschaft in so einen Abweg geraten, das ist unfassbar. Unfassbar. Ich habe später, wie meine Tochter Betriebswirtschaft studiert hat, hab mich das interessiert und ich habe dann am zweiten Bildungsweg mit ihr Betriebswirtschaft und Wirtschaftswissenschaft studiert. Und habe dort in vielen Bereichen genau das Gegenteil gelernt von dem, was man in der Forstwirtschaft lernt. Im Wald gibt es das Wort Abfall nicht. In der Wirtschaft ist jeder ein Trottel, der seine Produkte so gestaltet, dass sie möglichst lang halten. Da gibt es die geplante Obsoleszenz. Man muss den Markt austesten, wie lang ein Produkt unbedingt halten muss, so dass der Konsument nicht draufkommt, dass du der bist, der es vorher hinmacht. Und dann möge es bitte so kaputt wie möglich werden, damit du schnell wieder was Neues produzierst. Das heißt, wir haben ein Gesellschaftsmodell entwickelt, das sich selbst die Illusion aufbaut, dass es uns dann gut geht, wenn wir möglichst viel Müll aus den Rohstoffen, aus den Schätzen der Erde produzieren. Das möglichst immer nur kurzfristig erledigt. Völliger Wahnsinn. Da draußen im Wald gibt es das Wort Abfall nicht. Da wird aus jedem Zweiglein, aus jeder Nadel, werden Kunstwerke gebaut. Ein Ameisenhaufen ist ein thermodynamisches Kunstwerk, das kein Mensch zusammenbringt. Aber das nur am Rande. Und jetzt komme ich wieder zum Mönch zurück. Deshalb hat mich das Kompliment von dem gefreut. Der hat erkannt, dass wir Häuser bauen, die abfallfrei funktionieren. Ich sage, das gefreut mich, habe mich bedankt. Und dann sagt er, ich werde Sie deshalb unterstützen. Dann habe ich mir gedacht, die geben dir nicht die Hand, die dann aber so, weil wir haben bedankt. Und haben mir gedacht, das ist schön, aber vermutlich sinnlos, weil dich sehe ich nie mehr. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Aber ich habe nicht dran geglaubt. Und die haben sich dann verabschiedet und sind gefahren. Einige Wochen später kriege ich einen Anruf aus Tokio, ruft mich ein japanischer Verleger an, hat gesagt, ich habe den Auftrag bekommen, ich muss ihr Buch in Japan auf den Markt bringen. Und das ist geschehen. Und 2 Jahre später habe ich in Japan mehr Bauten stehen gehabt wie in meinem Heimatland Österreich. Und japanische Kunden haben mit uns nicht ein einziges Mal über Rabatt verhandelt, haben uns immer 100% im Voraus bezahlt, bevor wir einen Schraufen oder ein Stück Holz geliefert haben. Und das war ein ganz maßgeblicher Baustein, dass wir unsere Entwicklung und den weiteren Fortgang finanzieren konnten. Und dann habe ich gewusst, dass dieses Prinzip der Bäume gar nicht so deppert ist. Dass das gar nicht so dumm ist. Und Sie sehen an diesen vielen Beispielen, dass die angebliche Realität in unserer heutigen Welt, die uns so eingeredet wird, in weiten Bereichen das Irrealste ist, das es überhaupt gibt. Es ist vollkommen irreal, dass man um des Profites willen auf das gute Wohlergehen für alle verzichtet. Es ist völlig irreal, dass Wachstum grenzenlos sein soll. Leidl, schaut mal, was tut die Linden? Wächst die jetzt nochmal 20 Meter in den Himmel auf? Die ist nicht so blöd, die wird irgendwann abbrechen, die macht das nicht. Die Linde, wenn du die einsetzt, und das sind viele, da wächst die kennt eine Phase des Wettbewerbs, die wächst um die Wette, dass du nur so schaust. Wirklich. Aber dieser Wettbewerb hat immer Leitplanken, der hat immer feste Regeln. Sobald ein Baum seine eigene Existenz sichern konnte, sobald er oben ist und die Krone ausbreitet und weiß, jetzt habe ich genug Sonnenkollektor-Blattfläche, um Chlorophyll zu bilden, damit ich genug Zucker, damit ich genug Cash habe, um unten Nährstoffe einzukaufen, sobald meine Existenz abgesichert ist, mache ich nichts mehr mit den Ölbogen so, dann werde ich sprichwörtlich brüderlich wie der Wald. Dann geht es mir nur mehr darum, dass ich mit den anderen zusammenhalte, dass ich schaue, was kann was kann ich, was du nicht kannst und was kannst du, was ich nicht kann und so weiter. Und dann reden wir uns zusammen. Du übernimmst das Trockenlegen des Bodens, du übernimmst die tiefe Durchwurzelung, ich mache den Humusaufbau und der dritte ist der Pionier, der schnell was wieder begründen kann, wenn wo was abbrennt oder wegrutscht und so weiter. Die Bäume sind eine ganz arbeitsteilige, intelligente Kombination. Und sobald die ihre Existenz gesichert haben, halten sie zusammen. Das ist übrigens bei uns Menschen noch nicht vor so langer Zeit, haben wir zumindest in Ansätzen diese Kultur gehabt. Meine Großväter waren Handwerksmeister. Die hatten noch keine Ahnung von dem, wie wir uns heute im Wettbewerb der Wirtschaft verhalten. Die haben wirklich keine Ahnung. Wenn ich als Unternehmer heute sage, jetzt geht's mir gut, ich habe ein Unternehmen aufgebaut, wir haben Patente angemeldet, wir haben die ersten Passivhäuser gebaut, die ohne Dämmstoff, ohne irgendeine Technik energieautark sind, die überhaupt nichts mehr zum Heizen brauchen. Und wir haben die ersten Hochhäuser in Großstädten gebaut, nur mit Holz und. Uns ist vieles gelungen und jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich erstarkt. Wenn ich dann zu McKinsey gehe und sage, gebt mir jetzt eine Beratung, wie soll ich mein Unternehmen für die Zukunft strategisch ausrichten? Dann sagen die, du bist ein Glückspilz, du hast es geschafft, dass du jetzt am Markt eine führende Position hast. Jetzt überlegst du eine Strategie, wie du deinen Mitbewerb fertig machst. Und wenn ich dem folgen würde und dann meinen Mitbewerb zur Strecke bringe, einen nach dem anderen, und dann wieder zu denen gehe und sage, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich es geschafft, in meiner ganzen Region habe ich alle ruiniert, ich bin der Letzte, der übrig bleibt. Dann sagen sie, super, jetzt bist du dem großen Ziel nahe gekommen, bald bist du Monopolist. Und wenn du ein Monopol hast, dann kannst du darüber nachdenken, wie du die einzelnen Regierungen fertig machst. Entweder korrumpierst es, oder du schaust es wegkommen und die Gesetze werden nach deinem Geschmack gemacht. Und am Schluss, was ist am Schluss? Am Schluss holt dich der Herrgott heim und dann weißt du, was für ein Blödsinn das gemacht hast. Und sie sehen daran, wie sinnlos und wie illusionär unsere Gesellschaft geworden ist in diesen Bereichen. Und drum ist es so lohnend, den Ausflug in den Wald zu machen und sich dort über diese Gesetze des Kommens und des Gehens und der Wiederkehr Gedanken zu machen. Und ich habe bei allen technischen Entwicklungen, ich habe 25 Jahre wirklich nur mit Technik verbracht, nicht mit Philosophie oder Romantik. Aber ich habe 25 Jahre lang erlebt, unsere größten Erfolge sind uns gelungen, weil wir ganzheitlich gedacht haben. Jetzt mag schon sein, dass das Thema Holz besonders dankbar ist, weil der Wald mir das so naheliegend ist. Aber glaubt mir's, die Zeit ist überreif, solche Modelle umzusetzen. Ich weiß, wie wir das erste Mal beieinander geguckt sind, ich habe in meinem Leben 5 mittelgroße Fabriken gebaut, die ich alle noch betreibe als Unternehmer. Und wie ich das erste Mal zu meinem Maschinenbauer gesagt habe, die Fabrik wird so gebaut, dass wir sie jederzeit im Retourgang fahren können. Die Fabrik wird so gebaut, dass ich jederzeit den ganzen Prozess retour fahren kann. Wenn wo ein Haus nach 500 Jahren nicht mehr gebraucht wird, dann tun wir es auseinanderschrauben, Wände, Dachelemente, Decken, alles kommt zurück. Der Roboter bohrt die Dübel raus, ist alles nur mechanisch verbunden, bei uns gibt es keinen Tropfen giftigen Kleber. Nimmt Stück für Stück, stapelt es ab und baut daraus wieder ein Haus. Die Umhausen kennen das schon lange, die machen aus einem Umhausenhaufen den nächsten. Und wenn ich so denke, dass mich Material in Kaskaden wiederverwende, dann ist die Welt ein Ort der grenzenlosen Fülle. Ich habe, noch bevor ich den Ken Jebsen kennengelernt habe, meine ganzen Medien abgemalt. Ich habe die Zeitung abgemalt, bei mir gibt es keinen Fernseher, weil ich lasse mir nicht meine Seele derartig mit Schwachsinn anfüllen. Ich lasse mir nicht jeden Tag sagen, dass wir eine Krise haben und dass wir Knappheit haben, nur weil ein Trottel irgendwo Milliarden schöpfen will. Dann habe ich zu meinen Technikern gesagt, ich habe noch keinen kennengelernt. Wir waren 2004 die Ersten, die eine nennenswerte Industrieproduktion nur mit Sonnenstrom betrieben hat. Im Werk im Schwarzwald, das war das erste, inzwischen haben wir es überall, produzieren wir 200 Häuser im Jahr, nur mit der Sonne, die aufs Dach scheint. Jetzt stellt euch vor, mit der Sonne, die aufs Dach scheint, der Fabrikhalle, betreibe ich eine ganze Industrieproduktion. Und dann gibt's Leute, die erklären euch jeden Tag, wir haben Energiekrise.
Ja.
Unfassbar. Unfassbar. Jetzt sind wir da reingefahren, nur die Stücke von Coburg da rauf. Da liest du irgendeine Milch GmbH oder was das ist. Wenn ich als Boden, ich bin ja auch Forstwirt und dementsprechend bodenkundlich einigermaßen ausgebildet. Das ist ein Wahnsinn, Leidl, wo man da durchfährt. Das sind devastierte, kaputte Monokulturböden. So eine Artenarmut, die da herrscht, unfassbar. Vor 30 Jahren, wenn ich von Salzburg bis Hamburg gefahren bin, habe ich zweimal stehen bleiben müssen, weil die Scheibenwaschanlage die Insekten von der Windschutzscheibe nicht mehr weggebracht hat. Wenn ich heute von Hamburg, von Salzburg nach Hamburg fahre, brauche ich nicht einmal spritzen, weil es eh keine Insekten mehr gibt. Unglaublich. Jeder ernstzunehmende Agrarwissenschaftler kann dir erklären, dass wir ohne Kunstdünger und ohne Chemieeinsatz nur mit einer kleinteiligen Landwirtschaft die vielfachen Erträge pro Hektar hätten. Aber das will Monsanto nicht. Und Bayer und wir alle heißen. Aber ich bin trotzdem ein unglaublich optimistischer Mensch, weil ich kann mich erinnern, wie ich in die Volksschule gegangen bin, als Sechsjähriger in die Schule gekommen bin, da ist es losgegangen, ich bin in einem sehr katholischen Umfeld aufgewachsen und da hat man uns erklärt, das Böse in der Welt sitzt in Russland, weil da ist der Kommunismus und da gibt es kein Christentum und das ist das Schlimmste, was es gibt und das wird man niemals ändern. Und dann bin ich Zeitzeuge geworden, wie über Nacht dieser sogenannte eiserne Vorhang zusammenbrochen ist, ihr wisst es ja alle. Dinge, die man für unverrückbar hält, das sind die, die sich am schnellsten ändern. Und diese Hochseetanker, die unbeweglich sind, die, also da können wir ruhig optimistisch sein. Wichtig ist nur, dass wir so bunt bleiben, wie da die Fahnen im Hof und überhaupt, das ganze Schloss von unserem Prinzen da, und dass wir unser Herz offen halten und uns von der Natur Tag für Tag beflügeln lassen. Dann wird der Glaube wirklich Berge versetzen. Leidl, ich habe gesagt, bitte fragt dazwischen, warum kommt nichts?
Das ist so schön, weil es so interessant
ist. Ja, das war's wieder mal. Diese Woche gab es kein Gespräch. Trotzdem danke ich euch für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt weitere Informationen in der Beschreibung zum Podcast finden. Ich werde es auch auf Facebook online stellen. Ein paar Sachen, Links zum Schloss, zu Erwin Thoma, zu Holz 100, so dass ihr euch ein bisschen informieren könnt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal.